Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 31. Aus der Traum. Von Walter Büllenweber. Aus Stern Nummer 33 vom 11.08.2022. Gelesen von Günter Schossböck. Wir werden alle ärmer werden, sagte der Wirtschaftsminister. Das begreifen die Deutschen nun auch. Viele üben sich in einer neuen Disziplin. Verzicht. Ist das Land vorbereitet auf das, was kommt? Der Lebenstraum war exakt geplant und zentimetergenau vermessen. Die Kinderzimmer verteilt, die Kücheninsel ausgesucht, der Platz für das Hundekörbchen gefunden. Lisa Maria Haupenthal-Büttner hatte sogar schon ein Hundehalsband gekauft. Für einen Hund, den ihre Familie nicht haben wird. Auch aus den Grillabenden im Garten mit Blick auf das nordhessische Knüllgebirge wird nichts, genauso wenig wie aus dem Klettergerüst für die beiden Töchter. Oder aus der Werkstatt im Gartenhäuschen für Familienvater Christoph Büttner. Denn das Haus wird nicht gebaut. Aus der Traum. Die Büttners können sich kein eigenes Haus leisten. Nein, genauer, nicht mehr leisten. Wir haben zig Anfragen an Banken rausgeschickt, um einen Kredit zu bekommen, sagt Lisa Maria Haupenthal-Büttner. Statt Geld kamen nur Absagen. Im Winter schien ihr Finanzierungsplan den Banken noch solide. Die Inflation, steigende Zinsen und explodierende Heizkosten haben aus kreditwürdigen Kunden ein unkalkulierbares Risiko gemacht. Dabei sind die Büttners wahre Champions des Sparens. Das 1000 Quadratmeter große Baugrundstück hätte die Gemeinde ihnen für knapp 16.000 Euro praktisch geschenkt. Darauf wollten sie das günstigste Fertighaus stellen, das sie finden konnten. Seit Jahren knausern sie bei jedem Einkauf. An Bio ist nicht zu denken, sagt Christoph Büttner. Wenn die 5-jährige Tochter Ziva zur Toilette geht, ruft die Mutter ihr zu, lass das Licht aus, das kostet nur Strom. Sie heizen ihre Mietwohnung mit einem Pelletofen. Weil der Preis für die Holzplätzchen steigt, hat sich Christoph Büttner frühzeitig eine Tonne davon zum alten Preis gesichert. 65 Säcke lagern im Flur, in der gesamten Wohnung, unter jedem Bett und hinterm Sofa. Doch selbst die größten Sparanstrengungen reichen nicht. Wir hatten uns vorgestellt, den Kindern mal etwas vererben zu können, sagt Haupenthal-Büttner, aber daraus wird jetzt nichts mehr. In vielen deutschen Neubaugebieten werden in diesen Wochen Grundstückskäufe rückabgewickelt. Der aktuelle Schock auf dem Häusermarkt vermittelt einen ersten Eindruck von dem, was Wirtschaftsminister Robert Habeck meinte, als er kurze Zeit nach dem Überfall auf die Ukraine ankündigte, wir werden dadurch alle ärmer werden. In diesen Wochen kehren Millionen Deutsche aus dem Sommerurlaub zurück. Für viele waren es die letzten unbeschwerten Wochen für sehr lange Zeit. In einigen Briefkästen warten Rechnungen für eine saftige Heizkostennachzahlung für das Jahr 2021. Dies ist nur ein Gruß aus der Küche. Die Hauptmahlzeit, die Rechnung für 2022, kommt erst noch. Der Mieterbund rechnet damit, dass sich die monatlichen Heizkosten pro Wohnung um mehrere hundert Euro verdrei- oder vervierfachen. Dazu kommen drastisch gestiegene Strom-, Benzin- und Lebensmittelpreise. Wer noch immer glaubt, auch in dieser Krise mit einem blauen Auge davonzukommen, wird schmerzhaft belehrt. Wir erwarten einen schlimmen Herbst, sagt Kerstin Völler von der Verbraucherzentrale Hamburg. Für das zweite Halbjahr gehen wir von einem wirklich pessimistischen Szenario aus, sagt Olaf Reuk, Volkswirt beim Deutschen Handelsverband HDE. Wir erleben eine Inflation in einem bislang noch nicht gekannten Tempo. Das überfordert die Leute, sagt Gerrit Heinemann, Wirtschaftsprofessor mit dem Schwerpunkt Handel an der Hochschule Niederrhein. Seit dem Zweiten Weltkrieg kennt die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland trotz gelegentlicher Konjunktureinbrüche und Rezessionen nur eine grobe Richtung, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Was die Kaufkraft angeht, erfüllte sich nach der Wende sogar Helmut Kohls Vorhersage, wonach es keinem schlechter, aber vielen besser gehen werde. Doch nun legt die Wohlstandsentwicklung erstmals den Rückwärtsgang ein. Im Juni verzeichnete das Statistische Bundesamt mit 8,8% den größten jemals gemessenen Umsatzrückgang im Einzelhandel. Die Deutschen nehmen Abschied von der Selbstverständlichkeit, der einmal erreichte Lebensstandard sei auf ewig gesichert. Sie werden gezwungen, ihre Lebensweise spürbar zu ändern. Wer jünger ist als 80 Jahre, muss meist etwas Neues lernen. Verzicht. Das klingt wie eine Vokabel aus einem Schwarz-Weiß-Film. Und viele wissen nicht. Verzicht. Wie geht das? Am Frankfurter Flughafen ist von Verzicht auf den ersten Blick noch nichts zu spüren. In den Schlangen vor den Check-in-Schaltern sorgen sich die Reisenden vor allem um ihr Gepäck und darum, ob sie den Flieger erwischen. Nicole Keiler und Dare Kelly fliegen mal eben zu einem Reggae-Festival nach Barcelona. Mit Tickets aus einer anderen Zeit. Dem Frühjahr. Für 70 Euro. Der nächste Konzertausflug war schon geplant. Lissabon im September. Aber bei den neuen Preisen geht das nicht mehr, sagt Dare Kelly. Keine Chance für uns zwei Studenten. Was aus ökologischen Gründen längst überfällig war, wird nun zu einer der wenigen positiven Kriegsfolgen. Wochenendtrips werden abgeschafft. An den Flughäfen ist in diesem Sommer noch die Vorkriegswirklichkeit zu beobachten. Die Urlauber fliegen mit Tickets, die sie im Herbst oder im Winter gekauft haben, auf jeden Fall vor der Teuerung. Am besten, wir genießen das jetzt nochmal. So einen Urlaub wird es danach so schnell nicht mehr geben, sagt Serhat Bayer. Mit seiner Frau und den Zwillingen fliegt er in die Türkei, Familie besuchen, danach zum Strandurlaub nach Antalya. Deutschland im Sommer 2022 ist ein Land zwischen den Zeiten. Die gute alte Zeit ist schon vorbei, aber die neue hat noch nicht richtig begonnen. Wegen der Aussicht auf deutliche Kostensteigerungen planen 39% der Deutschen, ihren bisherigen Lebensstil spürbar zu verändern. Das ergab eine repräsentative Survey-Umfrage für den Stern. Sie sind es, die für den Umsatzeinbruch im Handel verantwortlich sind. Trotzdem, deutlich mehr Menschen, 49%, sehen noch keinen Anlass, sich größer einzuschränken. Die einen leben noch im Bewusstsein der alten Realität, die anderen schon in der neuen. Ein uneinheitliches Bild. Noch lässt sich nicht vorhersagen, wie die Verbraucher mit der vermutlich schwersten Wirtschaftskrise seit Generationen umgehen werden. Wir sind in einer Phase großer Unsicherheit, sagt HDE-Volkswirt Roig. Er ist beunruhigt, denn es gibt kein historisches Vorbild, an dem wir uns orientieren könnten. Solche Rahmenbedingungen hatten wir noch nie. Die heutigen Deutschen haben wenig Erfahrung damit, sich fundamental einzuschränken. Die Konsumforscher können die Lage noch nicht eindeutig bewerten. Deutschlands Wirtschaftskapitäne haben in ihren Business-Schulen alle Regeln der Überflussgesellschaft gelernt, aber nicht die der Mangelwirtschaft. Und die heutige Politikergeneration ist vor allem geschult im Versprechen und Verteilen von Wohltaten und Steuerprivilegien. Wie man den Wählern etwas wegnimmt, steht in keinem Parteiprogramm. Uns fehlen die Vorbilder und Erzählungen für eine Situation, in der Verzicht notwendig ist, sagt Philipp Lepenies, Politikprofessor an der FU Berlin. Im März hat er ein Buch mit dem Titel »Verbot und Verzicht« veröffentlicht. Lepenies beklagt, dass für Krisen wie diese keine ausgearbeiteten Theorien und kaum große Denker zu Rate gezogen werden können. Vor allem fehlen Konzepte für die politische Kommunikation. Da gibt es ein politisches Denkvakuum. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung. Deutschland startet weitgehend unvorbereitet in diese schwierige Phase nach der Zäsur. Der Berliner Kudamm lebt noch in der alten Zeit. Krise? Welche Krise? Das demonstrative Motorengeheul der Sportwagen brüllt durch die Prachtmeile. Bei Juwelier Christ steuert eine Frau in strahlend weißen Sneakern zwischen den Vitrinen auf den Verkäufer zu. »Ich hätte gern zwei Uhren«, sagt Tülay Dicenolu. »Eine silberne und eine goldene.« Dicenolu arbeitet als Dozentin für Kosmetik an Privatschulen. Stolz lässt sie ihre Finger flattern, mit French Nails frisch aus dem Nagelstudio. »Natürlich wird gerade alles teurer, aber auf Schmuck will ich trotzdem nicht verzichten. Das ist für mich eine Art Belohnung für harte Zeiten«, sagt Dicenolu. Auch in Krisenzeiten kaufen viele Menschen Schmuck oder Uhren, weiß Filialleiterin Sabrina Schicht. Die Leute wollen sich was gönnen und nicht an ihrer Lebensqualität sparen. In einer alten Fabrikhalle im Nordosten Frankfurts hat die neue Zeit hingegen längst vor der aktuellen Krise begonnen. Vinokilo heißt die Veranstaltung. Vor allem junge Leute, Studentinnen und Schüler kaufen Secondhand-Klamotten zum Kilopreis. An langen Ständern hängen Fleece-Pullover, Jeansjacken, Hosen und Kleider und warten auf ein zweites Leben. Im Eingangsbereich stehen Wagen, die zugleich Kassen sind. Ob Ledermantel oder Sommerkleidchen, sämtliche Stücke gibt es hier zum Einheitspreis von 45 Euro das Kilo. Robin Balser hat Vinokilo 2016 buchstäblich in der Garage seiner Oma gegründet. Heute beschäftigt er 120 Mitarbeiter und organisiert europaweit 450 Verkaufsveranstaltungen im Jahr. In Krisen wird meist weniger Kleidung gekauft, das gilt aber nicht für Secondhand. Wir wachsen auch in der Krise, sagt Balser. Ich achte generell darauf, nur Secondhand zu kaufen, sagt der Schüler Julius Krohn. Das ist besser für die Umwelt, aber auch besser für den Geldbeutel. Wegen der Nachhaltigkeit ist gebrauchte Kleidung schon seit einiger Zeit ein Trend. Der könnte sich nun verstärken. Viele Leute wollen es auch in der Krise nicht aufgeben, shoppen zu gehen und sich durch Kleidung zu definieren, glaubt Balser. Für gar nicht so wenige Menschen gehört es ganz unverzichtbar zu ihrem Leben, zu shoppen und sich etwas zu gönnen, selbst bei Ebbe im Portemonnaie. Amerikanische Konsumforscher nennen das den Lipstick-Effekt. In guten Zeiten gönnt die Frau sich eine Handtasche oder ein paar Schuhe. In mageren Zeiten muss auch mal ein Lippenstift das Bedürfnis nach Luxus befriedigen. So stieg nach dem Angriff auf das World Trade Center der Lippenstiftverkauf in den USA spürbar an. Jede Krise trifft die unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft unterschiedlich hart. Für manche bedeutet Energiesparen eine Investition in eine neue Wärmepumpe. Andere hingegen heizen nur noch ein Zimmer, sagt Manfred Tautscher, Chef des Sozialforschungsinstituts Sinus. Die Forscher teilen die Gesellschaft in 10 Milieus ein. Wie die unterschiedlichen Milieus auf die Notwendigkeit zu verzichten reagieren, können sie noch nicht messen. Doch eines ist sicher, alle verschieden. Früher hieß es, du bist, was du isst, was du fährst, was du anziehst. Daraus wird jetzt, du bist, wie du sparst. Tautscher hat zumindest eine Vorstellung davon, wie in den Milieus der Mittelschicht das Thema Verzicht ankommt. Viele aus der Mitte der Gesellschaft haben das Gefühl, zwei Autos und zwei Urlaube im Jahr stehen ihnen zu. In der Mitte wird Verzicht niemals zum Lebensstil. Für manche fühlt sich diese Krise noch immer so an, als ob man sie mit kosmetischen Korrekturen am Alltag abwettern könnte. Vor dem Verzicht kommt die Schnäppchenjagd. Normale Supermärkte verzeichnen sinkende Umsätze, Discounter wie Aldi oder Lidl gewinnen hinzu. Die Leute legen wieder Wert auf billig, sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann. Der nächste Schritt ist die Methode Peter Zwegert. Nach dem Vorbild des legendären TV-Schuldenberaters wird im monatlichen Haushalt nach überflüssigen Zahlungen gefahndet. Doch eine effizientere Ausgabenpolitik ist noch kein Verzicht. Erst wenn das nicht reicht, werden auch die größeren Anschaffungen nach hinten verschoben oder gleich ganz gestrichen. Im Bereich Einrichtungen hat das Statistische Bundesamt im Juni den größten Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahr registriert. Minus 16,4%. Das bekommt gerade Stefano Melucci zu spüren. In seinem Küchenstudio in der Hamburger Innenstadt verkauft er hauptsächlich hochwertige Haushaltsgeräte der italienischen Klassikermarke SMEG. Da kostet ein Toaster auch schon mal 150 Euro. Es kommen immer noch Kunden. Aber die wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben, sagt Melucci. Die Kaufkraft lässt nach. Er habe ernsthafte Interessenten für aufwendige Komplettküchen. Denen habe die Bank im Januar ein Finanzierungsangebot für 0,6% Zinsen gemacht, das jetzt auf 3% gestiegen sei. Da überlegen viele dann lieber nochmal. Inzwischen ist es 12 Uhr. Noch immer hat kein Kunde das Geschäft betreten. Melucci muss zu einem Termin. Shiva Abbasi übernimmt den Laden. Die Architektin plant Küchen am Reißbrett und arbeitet im Verkauf. Haushaltsgeräte laufen gar nicht, sagt sie. In einem Monat hat sie gerade mal einen Toaster verkauft. Die meiste Zeit ist sie mit den Dunstabzugshauben, Induktionsherden und blassbeigefarbenen Mixern allein. 8 Stunden können lang sein. Wäre es so schlimm, wenn der Wohlstand um ein paar Prozentpunkte sinken würde, auf das Niveau der Jahrtausendwende? Auch ohne E-Bike? Ohne das regelmäßig neueste Smartphone? Und ohne die ständige Verfügbarkeit einer Latte Macchiato in 25 Geschmacksrichtungen für 5 Euro, den Wegwerfbecher, lebte die deutsche Mittelschicht bereits im Überfluss. Doch Psychologen wissen, den Rückschritt, den Verzicht auf etwas, das zum selbstverständlichen Teil des Lebens geworden ist, empfinden die meisten Menschen als Kränkung. Verzicht schmerzt, besonders wenn er erzwungen ist. Dagegen ist mit vehementem Widerstand zu rechnen. Ganz anders beim freiwilligen Sparen, für das Menschen sich selbst entscheiden. Das ist psychologisch gesehen etwas durchaus Aktives, erklärt Johannes Dorn, Psychologe vom Marktforschungsinstitut Rheingold. Ich kann etwas tun, entscheiden, was ich nicht konsumiere, wie ich meinen Konsum umbaue. Das kann eine stabilisierende Wirkung haben. Vielleicht könnte die neue Erfahrung des Mangels für einige auch ein letzter Anstoß sein, entschiedene Veränderungen vorzunehmen, die sie sich ohnehin schon lange vorgenommen hatten. Weniger Fleisch essen, weniger fliegen oder den Zweitwagen abschaffen. Eine schöne Vorstellung, aber eine naive, glaubt Johannes Dorn. Dass viele die Situation zum Anlass nehmen, ihren Lebensstil grundlegend zu renovieren, würde ich aktuell nicht erwarten. Bei den großen Ausgaben, bei Häusern, für die ein Kredit notwendig ist, oder bei Möbeln, auf die man sparen muss, heißt das aktuelle Motto abwarten. Am anderen Ende der Handelskette, bei den täglichen Einkäufen, gibt es hingegen, bis auf den Trend zum Discounter, wenig Veränderung. Ich verzichte erstmal auf nichts, sagt Kerstin B. Jeder Tag ist lebenswert und ich will jeden davon genießen, kann ja jederzeit alles vorbei sein. Die 52-Jährige verstaut gerade ihre Einkäufe von einem Duisburger Markt in ihrem hinteren Fahrradkorb. Aus dem vorderen schaut Olive, ihr Hund. Ein paar hundert Meter weiter, in der Duisburger Innenstadt, beginnt das Krisengebiet. Junge Familien mit Eis in der Hand schieben ihre Kinderwagen durch die Königstraße, Duisburgs größte Einkaufsmeile. Auf den Restaurantterrassen sind kaum noch Plätze frei. Anscheinend ein ganz normaler Samstag im Sommer. Noch immer tragen Kunden Tüten von H&M, Zara oder Deichmann aus den Geschäften. Mit dem bloßen Auge ist die Veränderung nicht zu sehen. Doch offenbar ist weniger in den Tüten als zuvor. Die Daten sprechen eine eindeutige Sprache. Textilien, Schuhe, Lederwaren, -12,1%. Hinzu kommt: Viele Menschen geben gerade noch Geld aus, das sie schon nicht mehr haben, sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann. Er fürchtet, die Menschen legten nicht genug Geld für die immensen Nachzahlungen bei den Heizkosten zurück. Da entsteht eine Zeitbombe, prophezeit Heinemann. Im Weihnachtsgeschäft wird es richtig krachen. Die letzten beiden Weihnachten feierten viele im kleinsten Kreis, ohne Omas und Tanten, aber immerhin mit üppigen Geschenken aus dem Online-Handel. In diesem Jahr werden unterm Weihnachtsbaum viele selbstgestrickte Wollsocken liegen. Liegen müssen. Die Warenhäuser erwartet das dritte unfrohe Weihnachten in Folge. Ihre Ware mussten sie längst ordern, nicht wissend, was davon überhaupt geliefert wird und ob die Kunden im Advent noch Geld zum Ausgeben haben. Im Handel ist eine verlässliche Planung nicht mehr möglich, sagt Heinemann. Der Rückschritt ist nicht nur psychologisch schmerzhaft, sondern auch wirtschaftlich und politisch gefährlich, denn von den Schäden sind nicht alle Bereiche der Wirtschaft gleichermaßen betroffen. Die Krise schlägt nicht nur in der Kategorie »nice to have« zu. Besonders hart erwischt es einen elementaren Teil der Grundversorgung. Jetzt geht es darum, die Menschen vor dem Verlust der Wohnung zu bewahren, sagt Franz Michel vom Deutschen Mieterbund. Sobald die brutalen Heizrechnungen bei den Menschen ankommen, läuft die Uhr. Sind Mieterinnen und Mieter mit 2 Monatsmieten in Verzug, können die Eigentümer kündigen. Und Hunderttausende werden die fälligen Nachzahlungen und die drastisch steigenden monatlichen Heizkosten nicht zahlen können. Um eine Kündigungswelle zu vermeiden, schlägt die SPD ein Kündigungsmoratorium für 6 Monate vor und zusätzlich ein Verbot, den säumigen Mietern die Heizung abzustellen. Mit einer vergleichbaren Regelung hat man bereits zu Beginn der Corona-Pandemie gute Erfahrungen gemacht. Die SPD fordert es, die Grünen sind dafür, die Vertreter der Mieter sowieso und auch die großen Wohnungskonzerne. Alle wollen das. Die Bundesregierung hätte das längst regeln können, beschwert sich Franz Michel vom Mieterbund. Ich weiß auch nicht, worauf die noch warten. Vor allem auf Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP. Sein Haus müsste gerade mit Hochdruck den notwendigen Gesetzesentwurf erarbeiten. Geschieht das? Justizminister Buschmann lässt dem Stern auf Anfrage mitteilen: Solange die Meinungsbildung zur Frage eines Kündigungsmoratoriums anhält, wird das BMJ zu Fragen der möglichen gesetzgeberischen Ausgestaltung eines möglichen Moratoriums nicht Stellung nehmen. Klingt nach Hinhalten. Buschmanns Parteifreundin Sandra Weser, Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, sagt deutlicher, was die FDP von einem Kündigungsmoratorium hält. An der Idee ist schon die Wohnungspolitik in der DDR gescheitert. Das Gefühl der Kränkung durch Verzicht, die Notwendigkeit, die liebgewonnene Lebensweise innerhalb kurzer Zeit umzustellen und die Angst vor einer ungeheizten Wohnung oder gar deren Verlust. Eine hochexplosive Mischung für die Gesellschaft. Bei den nostalgisch orientierten, rückwärtsgewandten Milieus besteht die Gefahr, dass sie eine Form der Radikalisierung tolerieren und auch aktiv unterstützen, befürchtet Sinus-Chef Manfred Tautscher. Bei denen ist der drohende Verzicht der Wind in den Segeln des Populismus. In der rechten Szene sind die Vorbereitungen auf einen heißen Herbst schon weit fortgeschritten. Aus den Aufmärschen gegen Geflüchtete wurden einst Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Das neue Mobilisierungsthema sind jetzt die explodierenden Energiepreise. In Sachsen spazieren sie schon wieder. Es wird Proteste geben und vermutlich auch soziale Unruhen, sagt der Extremismusforscher Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Der Winter wird unschön. Die Lage wirkt so düster, als hätte jemand, um Energie zu sparen, sogar das Licht am Ende des Tunnels ausgeknipst. Dabei wird eines übersehen. Früher bedeuteten Inflation und Rezession automatisch auch Massenarbeitslosigkeit. Das war die erste und verheerendste Folge jeder großen Wirtschaftskrise. Diesmal muss es so nicht kommen. Wegen des demografischen Wandels quittieren jährlich 300.000 Babyboomer mehr den Dienst, als Nachwuchskräfte ihn antreten. Allein in den Unternehmen, die Deutschland zu einem klimaneutralen Land umbauen sollen, müssen in den nächsten 10 Jahren rund 800.000 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden. Und das ist nur eine von vielen Branchen, die unter gravierendem Arbeitnehmermangel leiden. Die, die in den nächsten Monaten ihren Job verlieren, sollten gute Chancen haben, einen neuen zu finden. Ein schwacher Trost nur, gewiss. Hoffnung hat gerade keine Konjunktur. Wie viele andere auch kennt Sternautor Walter Wüllenweber echten Verzicht nur aus Erzählungen. Bei der Recherche halfen Benedikt Becker, Leon Behrendt, Caro Kaltschnee, Katharina Kunert, Maximilian Sepp und Nele Spandig. Auf die hohe Kante. Aber richtig. Die Nebenkostenabrechnungen für 2022 werden üppig ausfallen. Wie man dafür schon jetzt vorsorgt und was im Notfall hilft. Der Gaspreisschock droht den meisten erst im nächsten Jahr, wenn die Nebenkostenrechnung für 2022 im Briefkasten landet. Überschlägig geht die Wohnungswirtschaft davon aus, dass sich die monatlichen Betriebskosten für kleine Haushalte um 80 bis 230 Euro erhöhen. Das sind rund 1.000 bis 2.700 Euro im Jahr. Familien müssen ebenfalls mit 140 bis 420 Euro zusätzlich je Monat rechnen. Das ergibt bis zu rund 5.000 Euro, die fürs laufende Jahr nachzuzahlen wären. Deshalb sollte schon jetzt gespart und zurückgelegt werden, und zwar wie folgt. Die Bestandsaufnahme. Verbraucherzentralen und Schuldnerberater raten, ein Haushaltsbuch zu führen, zumindest mal 30 Tage lang. Einnahmen und Ausgaben akribisch auflisten. Ja, wirklich, alle. Danach kennt man die eigenen Fixkosten genau. Miete, Nebenkosten, Strom, Versicherungen und auch die variablen Kosten für Lebensmittel, Freizeit, Handy und den kleinen Luxus zwischendurch. Es gilt die 50-30-20-Faustregel. Die Fixkosten sollten nicht mehr als 50% des Nettoeinkommens ausmachen. Für Lebensmittel und Freizeit kann man 30% ausgeben. Die übrigen 20% sind dringend zum Sparen gedacht. Zum einen fürs Alter, aber auch für Urlaube und größere Anschaffungen. Einen Grundpuffer von 3 Monatsgehältern sollte ohnehin jeder zusätzlich auf dem Tagesgeldkonto gebunkert haben für unvorhergesehene Ausgaben. Damit man nicht einen Kredit aufnehmen muss, wenn etwas kaputt geht. Oder die Nebenkostenabrechnung 2022 kommt. Weniger ausgeben. Der erste Schritt zum Sparen ist natürlich, weniger Geld auszugeben. Bei Handyverträgen sollte man schauen, ob es billigere Tarife gibt. Versicherungen kann man kritisch darauf prüfen, ob sie nicht überflüssig sind. Zum Beispiel Reiserücktritts, Brillenverlust oder Glasbruchpolicen. Beim Lebensmitteleinkauf hilft, so sagen Verhaltensökonomen, lieber einen großen Wochenendeinkauf machen als viele kleinere. Bar zahlen statt mit Karte. Und wie wäre es damit, gezielt einen ausgabenfreien Tag die Woche einzulegen? Mit solchen kleinen Tricks lassen sich oft schon 50 bis 100 Euro im Monat herausholen, manchmal auch mehr. Mehr beiseite legen. Damit das gesparte Geld nicht versickert, muss man es beiseite legen. Auf ein Unterkonto. Oder gleich aufs Tagesgeldkonto, da gibt es wieder winzige Zinsen, bis zu 0,4% derzeit. Idealerweise richtet man sich einen Dauerauftrag ein, mit dem der Sparbetrag automatisch umgebucht wird. Und zwar am selben Tag, an dem auch das Gehalt eingeht. Landet das Geld gar nicht erst auf dem Gehaltskonto, rechnet man auch nicht damit und verbucht es folglich nicht als Verlust. Probieren Sie es mal mit 100 Euro monatlich aus. Wetten, das klappt? Wenn es trotzdem nicht reicht? Bisher droht Mietern eine fristlose Kündigung, wenn sie 2 Monatsmieten im Verzug sind oder mit Nebenkostenzahlungen in vergleichbarer Höhe. Die Koalition diskutiert nun eine Sonderregelung, nach der vor Kündigung geschützt sein soll, wer wegen horrender Nebenkosten in den Rückstand gerät. Vermieter sollen das Geld vorstrecken und können sich dafür notfalls zinslose Kredite holen. Abstottern müssen Mieter den Rückstand natürlich trotzdem. Haus- und Wohnungsbesitzer, die mit Kreditraten kämpfen, sollten sofort ihre Bank fragen, ob eine vorübergehende Reduzierung oder Stundung der Raten möglich ist. Einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht. Viele Banken stimmen aber aus Kulanz zu. Zudem haben viele Banken regulär in ihren Verträgen vorgesehen, dass Kunden den Tilgungsanteil während der Laufzeit anpassen können. Der Zinsanteil bleibt in dem Fall gleich, nur die Tilgungsrate wird justiert. Bei manchen Instituten sind 2 oder 3 solcher Ratenanpassungen kostenfrei möglich. Allianz, Hypovereinsbank, ING oder Sparda Bank West. Andere erheben einen Zinsaufschlag von 0,05 oder 0,1%, wie die Deutsche Bank, oder verlangen eine Pauschalgebühr von 150 bis 250 Euro. Wer beispielsweise einen Kredit über 320.000 Euro aufgenommen hat, zu 2,85% Zins bei 15 Jahren Zinsbindung und den Tilgungssatz von vormals 3 auf 2% reduziert, zahlt eine Rate von nur noch 1.293 Euro statt 1.560 Euro. Das wären rund 270 Euro weniger. In etwa also das, was 2023 monatlich nötig sein dürfte. Die Laufzeit des Kredits verlängert sich natürlich. Das wäre aber das kleinere Übel.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brail. Und per E-Mail im Brail-Datenformat. Danke, Freunde. DZB-Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC: BF SW DE 33 LP Z.